Heute feiern wir ja den vierten Advent. Und die Frage ist, was hat eine Hochzeit mit dem vierten Advent zu tun? Ja, gestern war Hochzeit, heute ist der vierte Advent, könnte man sagen. Aber es gibt noch einen anderen, einen inneren Zusammenhang, der ist mir so blitzartig gekommen. Und zwar, Gott hat bei einem Ehepaar, bei der Hochzeit, ist es ja so, dass Gott die Wege zweier Menschen zusammengebracht hat, damit sie ihr Leben miteinander verbringen. Beim Advent ist es so, dass Jesus in diese Welt kam, dass Menschen ihr Leben mit ihm teilen, dass sie mit ihm in Verbindung kommen, dass sie echtes Leben durch ihn finden. Die Frage ist jetzt, wie hat Gott das gemacht? Einerseits hat er einen Plan, andererseits entscheiden sich ja Menschen, ihren Weg zu gehen. Also gerade in Bezug auf die Ehe jetzt, wir sagen ja einerseits, Gott hat die beiden zusammengeführt, also und da gibt es die tollsten Geschichten und so weiter. Und ja, aber andererseits haben sie sich ja auch füreinander entschieden. Also ja, ich will jetzt nicht aus meiner Dings da erzählen. Ich hatte mal in meiner Anfangszeit als Gläubiger, hatte ich immer Angst, ich müsste eine Frau heiraten, die ich eigentlich gar nicht wollte. Also komischerweise, ich weiß auch nicht, wie ich drauf kann. Es war der pietistische Einfluss, so etwa immer den Demutsweg zu gehen und dann, naja, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, ist jetzt nicht auch mein Thema, sondern es ist ein Geheimnis, wie Gott das zusammenbringt, dass einerseits er plant, er führt und andererseits entscheiden sich Menschen. Wie können wir das verstehen? Wir können es gar nicht verstehen. Es gibt ein schöner, in der Sprüche gibt es eine ganz tolle Verse, die sind mir da wichtig geworden. Ich weiß nicht, ob die schon jemand mal entdeckt hat, Sprüche 30, aus den Sprüchen der Weisen, so eine Sammlung, Sprüche 30, Vers 18 bis 19. Und da sagt dieser weise Dichter, dieser weise Autor, drei Dinge erscheinen mir unerklärlich und vier sind es, die ich nicht begreife. Das ist so ein Zahlwort, poetisch. Vier sind es nicht Dinge, die ich nicht begreife. Denn der Weg eines Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange über die Felsen, der Weg eines Schiffes auf hoher See, der Weg eines Mannes zu einer Frau. Haben selbst die Weisen nicht begriffen, wie das funktioniert. Man sieht eigentlich erst im Nachhinein, dass Gott geführt hat, aber man kann es nicht erklären. Ja, und das soll eigentlich so mein Thema heute sein, vorbereitete Wege. Wobei ich sagen muss, ich hatte leider wenig Zeit, mich vorzubereiten für die Predigt. Also es wird mehr so etwas, ich erzähle euch eine Geschichte aus meinem Leben, die ich von den letzten Wochen, und vielleicht hilft euch das. Ich möchte euch da teilhaben lassen, weil mir dieses Thema ganz besonders wichtig geworden ist, vorbereitete Wege. Gibt es wirklich so etwas, dass Gott Wege vorbereitet, plant, bahnt und auch durchführt? Auf jeden Fall. Also wer die Bibel liest, beziehungsweise gehen wir einfach mal von Advent, von Weihnachten aus. Galater 4, Vers 4 heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also genau in diese Zeit hinein, wo dieser Steuererlass war, wo Maria und Josef gelebt haben und so weiter. Genau in diese Zeit des Römischen Reiches sandte Gott seinen Sohn, um uns zu erlösen. Also er hat es geplant, vorbereitet. Und es geschah auch so. Er hat Menschen vorbereitet. Maria und Josef, sie wurden vom Engel angesprochen. Sie wurden vorbereitet auf diesen Weg, den Gott mit ihnen gehen wollte. Auch die Hirten, die Weisen, alle Beteiligten letztlich der Geschichte, da hat Gott alles vorbereitet. Letztlich ist das ganze Alte Testament eine Vorbereitung auf das Neue Testament. Alles, was im Alten Testament angekündigt war, hat sich im Neuen Testament erfüllt durch das Kommen Jesu. Und das ganze Neue Testament, könnte man sagen, ist eine Vorbereitung auf das zweite Kommen Jesu. Also das ist der Zielpunkt, ist das Zentrum der Geschichte Gottes. Nicht die Mächtigen der Welt, die jetzt meinen zu herrschen, sind das Ziel, der Zielpunkt. Sie bestimmen nicht die Geschichte, sondern Gott plant die Geschichte im Voraus. Er weiß, wo es hingeht. Er weiß, dass der Zielpunkt ist die Wiederkunft Jesu. Und dort wird sich alles klären. Lassen wir uns also nicht beirren von diesem Hin und Her in der Politik und alles. Es geht alles letztlich einem Ziel zu. Die Frage ist aber nun, gilt das auch für mein persönliches Leben? Also für meinen Alltag, für das, was ich so jeden Tag erlebe. Und da möchte ich euch eine Stelle lesen, die ihr sicher auch schon kennt, aber ich lese es trotzdem mal vor. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Ich kann es eigentlich auch auswendig, aber ich bin heute Morgen nicht so auf Zack, dass ich das vielleicht... Genau. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Da heißt, denn aus Gnade seid ihr selig oder gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und jetzt Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat oder vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen, dass wir darin leben sollen. Also Gott hat für die, die ihm nachfolgen, die sich durch seine Gnade gerettet wurden, er hat ihre Werke oder auch ihre Wege vorbereitet, er bereitet vor und wir gehen in diesen vorbereiteten Wegen. Und das gilt ja auch für das Persönliche. Wie können wir das verstehen? Ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, nicht weil ich mich wichtig fühle, sondern einfach als Beispiel jetzt mal. Ich war vom 18. November bis 4. Dezember jetzt, das waren 17 Tage lang, im Krankenhaus in Freudenstadt und habe dort so eine Schmerztherapie gemacht. Schmerztherapie heißt, es geht nicht darum, dass jetzt Schmerzen in dem Sinn beseitigt werden, sondern es ist für Leute, die chronische Schmerzen haben und damit sie lernen umzugehen, damit der Schmerz geringer wird. Das ist das Ziel. Und das war schon lang geplant und mehrfach verschoben worden. Und als es dann soweit war, hatte ich einfach keine Lust mehr, dahin zu gehen. Und habe dann gesagt, Herr, muss das jetzt unbedingt sein? Und ich hatte insgeheim gehofft, dass irgendwas dazwischen kommt. Und tatsächlich, es kam was dazwischen. Nämlich am Abend vorher habe ich, ich weiß nicht, habe ich Darts angeguckt oder irgend sowas im Fernsehen. Auf jeden Fall fiel mir meine Brücke darunter. Ich habe so eine lange Brücke und zack, irgendwie. Ich denke, ja jetzt, was mache ich jetzt? Ich muss ja zum Zahnarzt gehen. Ich kann nicht zur Schmerztherapie. Juhu, ganz toll. Und ich sollte ja, das war abends um 10 Uhr rum und ich sollte morgens um 7 Uhr schon in Freudestadt sein. Und und Pech gehabt. Hab dann angerufen morgens so gleich und da wurde ich schon vermisst, als ich angerufen habe. Und dann haben sie gesagt, ja, also wenn ich es an dem Tag noch schaffe, dann kann ich noch teilnehmen. Also ich müsste halt heute noch kommen. Und dann habe ich schweren Herzens den Zahnarzt angerufen, Ralf, und habe gedacht, der schafft es eh nicht, die Brücke. Die ist 30 Jahre alt und die kriegt man nicht mehr hin. Also das geht nicht mehr. Und dann bin ich zu ihm. Ich habe ja die Brücke gehabt und ich war erstaunt, wie viel Gold da drin war. Ich habe schon den Goldpreis ausgerechnet, was das bringt, wie viel Gramm Gold das wohl ist und so. Habe mich schon gefreut. Und dann war ich beim Ralf und tatsächlich, der hat es geschafft, diese Brücke wieder drauf zu machen. Und das heißt, meine Ausrede war dahin. Und ich habe dann angerufen, ich komme dann doch noch. Und Und es war dann ein bisschen chaotisch, weil die Untersuchungen, die ja geplant waren, musste das alles so nachgeholt werden und so weiter. Und ja, es war schon, dann habe ich schnell überlegt, Mann, welche Bücher nehme ich mit? Das ist bei mir immer so eine Entscheidungsneurose. Welche Bücher will ich mitnehmen? Von Bonhoeffer bis irgendwas. Und dann habe ich gesagt, nee, also habe ein paar mitgenommen. Welche Bibelübersetzung, das ist auch immer so schwierig für mich, nehme ich mit. Und dann meine Sorge, was für ein Zimmergenosse würde ich haben? Oh Mann, vielleicht einer, der schnarcht. Und ja, es war allerdings so, dass der hat nicht geschnarcht, der hat so eine Atemmaske gehabt, der hat aber behauptet, ich hätte geschnarcht, was eigentlich gar nicht stimmen kann. Und, oder ist es ein Bayern-Fan vermutlich, also das ist ja furchtbar. Gott sei Dank war es ein VfB-Fan, mit dem kam ich noch klar. Und naja, also ich wollte mich eigentlich zurückziehen. Also ich bin kein so ein Gruppenmensch. Also es war eine Gruppe mit 12 Leuten und ja, wie auch immer. Ich bin so ein Typ, der geht zum Essen und isst sein Zeug und dann geht er wieder ins Zimmer und liest was oder irgend so. Also nicht so der Gruppenmensch. Aber so im Nachhinein bin ich mir sicher, dass Gott wollte, dass ich genau zu dieser Zeit dort sein sollte, obwohl es ja mehrfach verschoben wurde. Er hat nicht nur den Weg vorbereitet, sondern auch die Menschen. Denn ich traf dort ich war dort Teil einer Gruppe von 12 Leuten und das war, was ungewöhnlich war, ich fühlte mich von Anfang an total angenommen, total in der Gruppe, obwohl ich ja nicht so der Gruppenmensch bin. Ich muss euch sagen, ich habe in der ganzen Zeit kein einziges Buch gelesen, nicht mal die Bibel, also so groß. Ich habe mehr aus dem Bestand gelebt, also habe ja ein paar Sachen auswendig. Und und ich bin immer die ganze Zeit bei den Mahlzeiten von Anfang bis Schluss da geblieben. Also ich bin ja immer der Erste bei den Mahlzeiten. Wenn es um 7 Uhr anfängt, stehe ich um 7 Uhr da und dann... Man kann es ja verpassen, obwohl bei dem Essen hat man manchmal nichts verpasst, also so ist es nicht. Es war aber ganz toll. Und bei den Mahlzeiten, da lernt man sich kennen. Also wäre ich nicht dabei geblieben, hätte ich die Leute gar nicht, die Gruppe gar nicht kennengelernt. Und Gott hat mir es geschenkt, ich weiß auch nicht wie, aber er hat es mir geschenkt, dass ich mich ganz darauf einlassen konnte. Dass ich ganz sagen konnte, ja, jetzt bin ich hier, ich bin jetzt in dieser Gruppe und ich will mich da jetzt ganz einfügen und ich höre mir hör zu und ich habe wunderbare Menschen kennengelernt mit ihren Lebens- und natürlich auch Leidensgeschichten und Gott hat mich irgendwie dazu befähigt. Und er hat auch die anderen vorbereitet, mich so zu akzeptieren, auch mit meiner Glaubensüberzeugung. Ich hatte die Freiheit, ganz normal über meinen Glauben zu reden. Es war ganz am Schluss, konnte man so in der Gruppe über jemand, der auch da im Raum saß, etwas sagen. Es durfte allerdings nur etwas Positives sein. Ja, sonst wäre es nicht so toll gewesen. Und dann hat jemand was über mich gesagt, mit jemandem, mit dem ich kaum gesprochen habe, kaum Kontakt hatte. Ergab sich einfach nicht. Aber die sagte dann, als ich mich schon ansprach, war ich schon irgendwie vom Donner gerührt, und dann sagte sie, ja, also sie sei beeindruckt, wie ich Kraft aus meinem Glauben ziehen würde und so, ja, was, dass mir der Glaube so viel bedeutet. Und dann dieser Nachsatz, der mich bis heute zum Nachdenken bringt, ohne dabei missionarisch zu sein. Und dann hat mich das, oder beschäftigt mich das auch seither ein wenig, was heißt eigentlich missionarisch sein? Man kann das auch viel zu kompliziert machen durch irgendwelche Konzepte. Für mich bedeutet es, einfach zu leben, was wir glauben, und darüber zu reden, wie wenn ich über Borussia Dortmund rede. Da rede ich drüber, auch wenn es keiner will, aber manchmal, ja, also ganz nicht um die anderen irgendwie zu überzeugen, sondern einfach, weil es zu mir gehört. Und auch zuzuhören, sich andere, auf andere Menschen einzulassen, den anderen zu respektieren mit seiner Geschichte und auch mit seinem Glaubensverständnis. Es gibt gläubige Menschen, die sind anders, als wir uns vielleicht Glauben vorstellen. Aber ich würde mich nie, ich würde nie urteilen wollen über jemand, ob jemand glaubt oder Glauben hat oder nicht. Nur weil er vielleicht zu der einen Gruppe gehört, die mir vielleicht komisch vorkommt oder auch nicht. Und Gott ist es, der aussortiert, nicht wir. Und wir haben nicht zu urteilen, wer jetzt da. Aber wir dürfen über das reden, was er uns geschenkt hat. Und ich frage mich seither auch, ist es nicht der falsche Weg, nur im Raum der Gemeinde sich aufzuhalten und hier unsere Freunde zu pflegen und dann ja, dieser Kreis und jener Kreis und eigentlich gar keinen Kontakt zu haben mit Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind, die ja, Jesus noch nicht kennen? Und ist es vielleicht nicht sinnvoller, dahin zu gehen, wo die Menschen sind, also in Vereine, Gruppen und so weiter, und dort Glauben zu leben und einfach Mensch zu sein, ohne missionarisch überzeugen zu wollen, sondern einfach da zu sein. Aber wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Also das frage ich mich selber. Das ist mir wichtig geworden. Und ich habe mir überlegt, es waren wirklich ja Leute, die wirklich mit Schmerzen zu kämpfen haben. Also stärkeren Schmerzen, als ich habe. Und das wirklich, also schwierige Lebensgeschichten. Und ich hab mich dann gefragt, was würde Jesus jetzt zu dieser Gruppe, zu den Einzelnen sagen? Was würde er sagen? Ja, glaub an Jesus, dann ist alles gut. Oder wie, ja, also wer mit Schmerzen zu tun hat, das ist einfach was anderes, als nur so jetzt aus dem Wohlgefühl heraus. Und da ist mir der eine Vers gekommen, also der war mir auf jeden Fall im Gedächtnis, den musste ich auch gar nicht nachschlagen, wo Jesus sagt, Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, eigentlich heißt es hier, die ihr belastet seid, geplagt seid, auch von Schmerzen geplagt seid, kommt her zu mir. Und dann, Luther übersetzt, so will ich euch erquicken, aber eigentlich steht hier, und ich will euch Ruhe geben. Und Ruhe oder Entspannung, und in der Schmerztherapie ist ein ganz zentraler Begriff, ist, wie kann ich mich entspannen? Wie komme ich zur Ruhe? Auch innerlich, also, denn der Schmerzpegel ist auch stark davon abhängig, wie meine Entspannung aussieht. Sobald ich angespannt bin, ist es schwieriger. Und es kam auch mal die Frage in einer Gruppensitzung von der Psychologin, ja, wie könnt ihr euch, wie können Sie sich entspannen? Wie machen Sie das im Alltag? Ja, und dann habe ich einfach so gesagt, ja, also bei mir, ich kann mich im Gebet entspannen. Meine Frau und ich, wir beten morgens und abends und so, und das hilft mir zu entspannen und so. Und warum soll ich das nicht sagen? Das gehört zu mir. Und ja, vielleicht hilft es jemand anders. Aber es sagt hier, alle sollen zu ihm kommen. Also nicht nur die Frommen sollen kommen, nicht nur die Jünger, sondern alle Menschen, die zu Jesus kommen und ihre Sorgen, ihre Plage, ihre Not bei ihm abgeben, egal was es auch ist, ob das jetzt körperliche Schmerzen sind, ob das psychische Probleme sind, ob das ja, Schwierigkeiten in Ehe, Familie, Kinder und so weiter sind. Er verspricht uns, ich will euch Ruhe geben. Wie diese Ruhe beim Einzelnen aussieht, das kann ich nicht sagen. Aber es heißt auch nicht, dass das dann plötzlich weg ist, sondern aber ich will dir Ruhe geben. Bei mir darfst du zur Ruhe kommen. Und das ist doch eine tolle Botschaft. Wieso sollen wir die nicht weitergeben? Das gilt doch jedem Menschen, das kann ich auch einem Schmerzmenschen sagen. Ich kann dir keine Ruhe geben, aber Jesus, geh zu Jesus, probier es mal aus, zumindest mal. Und dann lass dich mal drauf ein. Ja, und das und letztlich ist dann der Glaube, der entsteht dadurch. Aber ich, auf der anderen Seite war es so, ich habe selten so viel gelacht wie in diesen 17 Tagen. Also es waren wirklich auch, ja, Humor ist ja, wenn man trotzdem lacht und ja, auch trotz Schmerzen. Ich musste immer wieder an den Humor von meinem Nachbar Heinz denken, so dieser sarkastische Krankenpfleger-Humor, der immer wieder rauskam, dann bei manchen so. Ich wäre am liebsten noch eine Weile dort geblieben. Also es hat mir so gut gefallen dort und jeden Morgen gab es 2 Weckle zum Frühstück und meine Waage war dann nicht so begeistert, aber ja, und es war immer ganz tolle Gespräche, beim Essen. Ich habe das neu entdeckt, dass man, das war ja auch bei Jesus, was hat Jesus bei den Leuten gemacht? Er ist zu ihnen gegangen und hat mit ihnen gegessen. Und da kamen die Nöte des Lebens raus, da kam raus, was die Menschen beschäftigt. Und wo sind wir? Wir sind heute so möglichst schnell, zack, zack, und dann wieder fort und dann wieder Eile. Aber haben wir wirklich noch Ruhe, um hinzusitzen, miteinander zu essen, auszutauschen und dabei Entspannung zu finden? Ja, ich habe auch etwas Neues gelernt, und zwar einige Line-Dance-Schritte mit toller Country-Musik, also unter therapeutischer Aufsicht war das, hat eine Krankenschwester gemacht, war ganz, ganz super, und eine Aromatherapie habe ich gemacht, also es war wirklich, könnte man sich dran gewöhnen, also war echt toll. Aber am letzten Tag geschah wieder was ganz Komisches, am vorletzten Tag. Ich wurde plötzlich krank und ich weiß nicht warum. Freudestadt ist ja ein kaltes Loch und wir mussten immer zu manchen Behandlungen ins alte Krankenhaus rübergehen, wo es wirklich kalt war dazwischen und so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich abends Fieber. Und die Schwester, die mir das Fieber gemessen hat, hat gesagt, ja, ja, das wird dann noch schlimmer, morgen kommt der Huster. Und ich denke, ja, super, also ich sei da nicht der Einzige. Und die hat es aber gut gemeint, also das war jetzt nicht. Und am nächsten Tag sollte ich ja, da war ja Entlasttag und Entlassgespräche und was weiß ich was alles. Und naja, auf jeden Fall habe ich mir Sorge gemacht, wie mag das wohl werden. Ja, und dann gab es mehrere Frauen, die sich rührend um den alten Mann gekümmert haben. Ich hoffe, dass jetzt keine zuhört, gerade live im Gottesdienst. Nee, das war dann, eine hat dann keine Tee gebracht, und dass ich Tee trinke, weil das Blöde war, da war ja der letzte Abend, wo man sich getroffen hat und da wäre ich eigentlich gern dabei gewesen. Und naja. Und dann eine andere hat einen speziellen Tee gebracht mit Honig drin. Und dass ich das trinke und dann wird es besser. Und dann kam noch eine rein. Und das war dann so das Highlight. Mein Kumpel, der war auch im Bett. Der hat schon, ich weiß nicht, ob er geschlafen hat oder irgendwas gehört hat. Der war auch da nicht dabei. Und da sagt sie ganz laut im Rausgehen, Ewald, ich bete für dich. Okay, denkt, ja, bin mal gespannt. Habe mir aber trotzdem Sorge gemacht, wie soll ich das morgen machen mit der Entlassung? Also irgendwie schwierig. Aber ihr werdet es nicht glauben, am nächsten Morgen beim Frühstück war ich topfit. Ich hatte kein Fieber mehr, Appetit habe ich sowieso immer. Ich konnte aufstehen, wie wenn nichts gewesen wäre. Ich habe ihr dann auch gesagt, also du, ich glaube, Gott hat dein Gebet erhört. Irgendwie, das war echt eine Gebetserhörung. Und das war echt ein Wunder. Und da ist mir klar geworden, ja, Gott hat auch den letzten Tag eingeplant. So wie er der Start schon holprig war mit meiner Brücke, so war jetzt das Ende halt ein bisschen holprig. Aber er hat das alles schon geplant. Und das ist mir aber so innerlich so bewusst worden, dass das so ist. Also keine Einbildung, sondern ich weiß es, es ist einfach so. Ja, und ich könnte dann jetzt noch vieles erzählen, aber es ist natürlich auch manches intern so. Und ja, es waren also vorbereitete Wege, es waren vorbereitete Menschen, würde ich sagen. Und ich kann sagen, ich habe eine vorbereitete Zukunft. Das ist mir wieder ganz neu wichtig geworden. Die Gewissheit, dass Jesus nicht nur unsere Wege, sondern auch Menschen und Umstände vorbereitet, das hat mir so eine neue Sicht für meinen Alltag auch gegeben. Macht mich entspannter. Also es ist vielleicht ein banales Beispiel, aber wir waren dann kurze Zeit danach zu Enkelbesuch in Frankfurt, ein paar Tage später. Und wenn ich nach Frankfurt fahre, zuerst ist immer wieder auch mit, was kann alles passieren auf der Autobahn und was. Ach, die Psychologin hat mir gesagt, ich soll runterkommen von meinem Perfektionismus, also hat sie wahrscheinlich recht. Auf jeden Fall, es war immer viel Stress und dann, ob wir in Frankfurt einen Parkplatz finden, das ist gar nicht so einfach, aber ja, habe mir da Gedanken gemacht und dann habe ich mir gedacht, wieso machst du da eigentlich Gedanken, wenn Gott jetzt doch will, dass du dorthin fährst, wenn der den Weg vorbereitet hat, dann wird er doch auch für einen Parkplatz sorgen. Also jetzt mach doch keinen Blödsinn und mach dir da Gedanken. Und tatsächlich, ich habe sofort einen gefunden. Heißt aber nicht, dass man immer gleich einen findet, aber einfach diese, wieso diese Unruhe, rechne ich wirklich damit, dass Gott das vorbereitet, auch ganz konkret in kleinen Dingen, oder muss ich dann doch wieder selber alles machen? Und ja, und das hat mich, das entspannt mich. Und wenn man mit seiner Voraussicht rechnet, dann lebe mir einfach entspannter, wenn man ihm alles überlasset. Das heißt nicht, dass es auch Stress geben kann. Maria und Josef hatten Mordsstress und auch die Hirten und so weiter in der Weihnachtsgeschichte. Aber wir können gelassen sein, wenn wir seinen Spuren folgen. Und das ist das Entscheidende, dass wir in seine Spuren gehen. Ich weiß nicht, wer hat schon mal Skilanglauf gemacht? Oder ja, man hat ja jetzt wenig Schnee, aber wer ist da schon mal, also so richtig, nicht nur so durch den Schnee stapfen, sondern schon mal... Es gab so eine Zeit, da habe ich das richtig fast jedes Wochenende gemacht, in Kniebis oben, die Loipe. Ich bin sogar mal die Olympialoipe in Seefeld gelaufen, durch Berg hoch und runter und so, einen Skimarathon, Skilanglaufmarathon mal gemacht und so. Also zu meiner besten Zeit, sagen wir mal so, das würde ich heute nicht mehr schaffen. Und wer den klassischen Stil läuft, also mit Loipe, nicht das Skating-Stil, wo alles eben sein muss, sondern den klassischen Stil, der braucht eine Loipe. Und wenn die Loipe fehlt, dann wird es schwierig. Also dann kriegst du keinen sauberen Laufstil hin. Oder wenn die Loipe zerstört ist, oder kritisch ist auch, sind auch Kurven zum Beispiel, oder wenn man andere überholen will, wenn man also die Loipe wechseln muss und dann wieder zurück, da gibt es viele Stürze oft und so. Aber in gebahnte Wege, auf der Loipe zu laufen, ist eine wunderbare Sache. Und ja, ich möchte so ähnlich vergleichen, so ist es einfach entspannender, Jesus zu folgen, Gott zu folgen, wenn die Wege gebahnt sind, als wenn ich mir das selber bahnen muss. Oder, und es ist auch so, das ist mir dann so eigentlich als Vergleich nur in Sinn kommen. Jetzt, Gott könnte jetzt sagen, okay, ich habe jetzt die Wege gebahnt, jetzt versuch, lauf da selber, jetzt musst du halt selber gucken, wie du klarkommst. Nee, das sagt das Gesetz. Das Gesetz sagt, okay, das ist der Wille Gottes, das ist die Bahn, das ist die Spur und jetzt ja, guck, wie du klarkommst. Das Evangelium sagt was anderes. Das Gesetz ist richtig und gut, denn die Bahnen sind ja gut, was Gott. Aber das Evangelium allein gibt die Kraft, auch den Weg zu gehen. Das Gesetz kann dir keine Kraft geben. Du kannst dich noch so anstrengen, Gottes Wille zu folgen und ihm nachzufolgen. Und wenn du nicht in der Kraft Gottes gehst, wenn nicht Christus in dir der ist, der diese nicht nur diese Spur sieht, sondern auch mit dir geht, dann funktioniert es nicht. Das ist ja auch bei diesem Eheversprecher, wo gestern war, ich finde es ganz toll und es ist auch richtig, sich was zu versprechen, ist nichts Falsches daran. Aber ja, schon viele Eheversprechen wurden gegeben, die dann nachher auch nicht mehr gehalten worden sind. Also es ist so eine heilige Sache um diese Versprecher. Und ja, aber wenn ich sage, okay, mit Gottes Hilfe, nur Gott kann mir das schenken, dass ich das auch halten kann. Ich kann nur treu sein, wenn ich in Gottes Treue lebe und ruhe. Ja, und das macht mir Mut für die Zukunft, ganz gleich, wie die Schmerzsituation sich auch entwickeln wird. Er weiß es und er hat eine wunderbare Zukunft vorbereitet, wo das auch gar keine Rolle mehr spielen wird. Denn er wird alles neu machen. Das hat er versprochen, weil alle vorbereiteten Wege bei ihm Ende und Ziel finden in seiner Herrlichkeit. Und so ist auch die Adventsbotschaft letztlich eine Botschaft der vorbereiteten Wege. Und ich möchte euch ermutigen, überlegt mal, wo ihr selber noch rumwurschtelt und einfach nicht Gott machen lasst und sage, Herr, du versprichst, die Wege vorzubereiten, jetzt zeig mir deine Spur und dann geh du mit, dann lass mich entspannt deinen Weg gehen. Und wenn es Kämpfe gibt, dann bist du der Sieger, dann bist du ja der dafür sorgen muss, dass sie durchkommen. Und das dürfen wir auch gern weitergeben an andere. Nicht ein verkrampfter Glaube, sondern das Evangelium, das uns zu Jesus führt und das alles neu macht und uns in seine Herrlichkeit führt, wo es keinen Schmerz, kein Leid, kein Geschrei mehr gibt, wo es Gerechtigkeit gibt auf dieser Welt und wo alle Sehnen eine Erfüllung findet. Amen.